ersten 11 Verse von Johannes 14, 1 bis 11. Johannes 14, 1 bis 11. Euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es sich nicht so wäre, hätte ich es euch gesagt. Denn ich gehe ja hin, um die Städte für euch bereit zu machen. Wenn ich nun hingehe und die Städte für euch bereit mache, will ich wieder kommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Und wo ich hingehe, den Weg dahin, wisst ihr. Da sagte Thomas zu ihm, Herr, wir wissen nicht, wo du hingehst. Wie können wir dann den Weg wissen? Jesus sprach zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Wenn ihr mich kennt, werdet ihr auch meinen Vater kennen. Und von nun an kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Da sagte Philippus zu ihm, Herr, zeige uns den Vater, das genügt uns. Jesus antwortete, solange bin ich bei euch und du kennst mich nicht, Philippus. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Wie kannst du dann sagen, zeige uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir? Die Worte, die ich euch verkündige, die rede ich nicht nur aus mir selbst. Und der Vater, der in mir wohnt, der tut seine Werke. Glaubt mir, dass ich im Vater bin und der Vater in mir. Wenn nicht, dann glaubt mir doch um der Werke willen. Bis hierher.
Obwohl ja manche, einige jetzt im Urlaub sind, Herbstferien, sind ja doch noch viele da und darüber freue ich mich. Wir wollen die Botschaft hören heute aus der Abschiedsrede Jesu. Die beginnt Johannes 6, 14 und endet mit Johannes 16, beziehungsweise haben wir da noch das sogenannte hohepriesterliche Gebet in Johannes 17. Also aus Johannes 14, die ersten 11 Verse wurden gelesen. Ich lese Vers 12 bis 18 noch. Ich werde mich auf die ersten Verse und dann auf den Schluss dieses Abschnittes konzentrieren. Johannes 14, 12 bis 18. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich tue, und wird größere als diese tun, weil ich zum Vater gehe. Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun, damit der Vater verherrlicht werde im Sohn. Wenn ihr mich etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun. Wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten. Und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand oder anderen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie nicht sieht, noch ihn erkennt. Ihr erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird bei euch sein. Ich werde euch nicht verwaist zurücklassen, ich komme zu euch. Das ist ein Teil der Abschiedsworte Jesu. Lasst uns beten. Herr Jesus, ich danke dir für diese wunderbaren Verheißungen, die du damals deinen Jüngern gegeben hast und die heute noch ihre Gültigkeit haben, die bestehen bleiben, bis du wiederkommst. So stärke unsere Herzen auch heute Morgen. Amen. Das Thema unverzagt in die Zukunft, weil wir Jesus kennen. Nicht, weil wir so tapfer sind, sondern weil wir Jesus kennen. Unverzagt in die Zukunft, weil wir Jesus kennen. Mit folgender Gliederung: erstens, unverzagt, weil wir an Jesus glauben. Zweitens, unverzagt, weil Jesus wiederkommt. Und drittens, unverzagt, weil Jesus uns nicht allein lässt. Drei wichtige Grundlagen dafür, dass wir unverzagt in die Zukunft blicken können. Es gibt ja immer wieder so Schreckensnachrichten, die uns wirklich erschüttern. Manchmal sind das Ereignisse in der Weltgeschichte, manchmal in der Ferne, manchmal auch in der Nähe, manchmal ganz persönlich sind verschiedene Ereignisse, die unser Leben ganz erschüttern können. Es gibt so Krisensituationen, von denen wir inzwischen wieder fast vergessen haben. Es gab vor wenigen Jahren die Finanzkrise, die manche erschüttert hat. Es gab Vogelgrippe, es gab Schweineseuche und so weiter. Es gibt verschiedene Epidemien, die uns dann völlig unsicher machen. Was kommt alles auf uns zu? Und dazu kommen noch persönliche Ereignisse, die uns unser Leben wirklich erschüttern können. Die Jünger waren damals in einer vielleicht etwas ähnlichen Situation. Sie hatten Jesus als den verheißenen König der Welt, von dem wir gerade gesungen haben, erkannt, als den Erlöser der Welt, als den Messias. Und dieser Jesus sagt nun: Ich werde von euch gehen. Er wird uns verlassen, den wir liebgewonnen haben, den wir als den König Israels erkannt haben. Der wird uns verlassen. Wir sind eine kleine Gruppe. Viele haben Jesus als Messias abgelehnt. Was geschieht nun mit uns? Wird man uns töten? Wird man uns verfolgen? Was wird geschehen? Und Jesus bereitet seine Jünger ganz gezielt auf diese neue Situation vor. Und nicht nur das, er sagt sogar, dass es gut ist, wenn er geht. Und dass es nicht nur gut ist, sondern dass es sogar notwendig ist, dass er geht. Unverzagt, weil wir an Jesus glauben. Wir lesen hier in Vers 14: Euer Herz werde nicht bestürzt, glaubt, ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. Ihr glaubt an Gott, kann man auch als Befehl verstehen, gleiche Form im Griechischen. Das heißt, entweder sagt Jesus, ihr glaubt ja schon an Gott, also glaubt auch an mich, oder glaubt an Gott und glaubt auch an mich. Auf jeden Fall ist klar, die Betonung liegt auf dem zweiten Punkt. Glaubt auch an mich. Warum betont Jesus das hier so zentral? Also der Glaube an Jesus ist hier ganz zentral und ganz entscheidend. Frage ist, worum geht es? Warum sagt Jesus jetzt, glaubt an Gott und glaubt auch an mich? Wir können sagen, denn Gott zu glauben genügt doch. Ist der Gott Israels, ist nicht irgendein Gott. Jesus sagt nun, glaubt auch an mich. Warum? Nun, weil es keinen richtigen Glauben an Gott gibt ohne den Glauben an Jesus Christus. Das ist, was Jesus sehr deutlich dargestellt hat. Es gibt keinen richtigen Glauben an Gott ohne an den zu glauben, den der Vater gesandt hat. Der himmlische Vater, nämlich Jesus Christus. Im hohen priesterlichen Gebet sagt Jesus in Johannes 17, Vers 3, achtet gut darauf: Dies ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus erkennen. Jesus geht davon aus, wenn man mich verwirft als den Gesandten des Vaters, dann verwirft man auch den Senden. Das war übrigens ganz allgemeine Erkenntnis damals, wenn man den Gesandten, Gesandter heißt ja Apostolos, der Apostel, wenn man die verwirft, dann verwirft man auch die Senden. Und da sagt Jesus, wenn man euch als meinen Apostel verwerfen wird, dann verwirft man mich. Und wenn man mich verwirft, dann verwirft man den Vater. Und das, was Jesus am Schluss von Johannes 5 betont, Vers 45, 46, Jesus sagt, ihr hofft auf Mose. Ihr liest Mose und hofft, dadurch ewiges Leben zu haben. Aber zu mir, sagt Jesus, wollt ihr nicht kommen, dass ihr durch mich ewiges Leben habt. Denn Mose spricht von mir. Glaubtet ihr Mose, würdet ihr mir glauben. Man glaubt Mose nicht wirklich, wenn man nicht an Jesus glaubt. Davon ist Jesus überzeugt. Später übrigens auch Paulus. Jesus ist der Verheißene. Wer ist dieser Jesus, dass er so ganz speziell ist? Es gibt ja viele Menschen heute, die haben kein Problem mit einem lieben Jesus, einem menschenfreundlichen Jesus, einem Pazifisten, was uns ja auch sympathisch ist. Aber dieser Jesus ist mehr. Er hat einen ganz speziellen Anspruch und damit hat der postmoderne, individualistische Mensch schon eher Probleme. Mit diesem einzigartigen Anspruch Jesu, allein der Weg zu Gott zu sein. Wir lesen im ersten Versen Johannes 1, Vers 1 bis 3. Am Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Identisch mit Gott. Und durch dasselbe ist alles geworden, was geworden ist. Was geschaffen worden ist, das lesen wir im Kolosser 1,16. Alles, was geschaffen worden ist, ist durch Jesus Christus geschaffen worden. Er ist der Schöpfer aller Dinge und damit Gott gleich. Das ist der Jesus, der hier spricht. Und er dann am Schluss von Johannes 8, Vers 48 sagt, bevor Abraham war, bin ich. So sollte man übersetzen. Nicht ich war, sondern ego eimi, ich bin. Die gleichen Worte, die Jesus im Johannesevangelium immer wieder wiederholt. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Johannes 14, 6. Ich bin die Auferstehung, das Leben. Ich bin die Tür und so weiter. Ich bin das Licht der Welt. Damit wird ganz klar die Göttlichkeit Jesu zum Ausdruck gebracht, der zu Abraham nicht zu Abraham, zu Mose bei der Berufung gesagt hat, 2. Mose 3, 14, ich bin, der ich bin. Andere Übersetzung, ich werde sein, der ich sein werde. Das sagt Gott zu Mose. Und das ist derjenige, der hier spricht, zu den Jüngern. Ich bin. Ich bin, der mit Mose gesprochen hat, der Israel aus Ägypten geführt hat, der alles geschaffen hat, der mit Abraham gesprochen hat über das kommende Heil. Denk mal an 1. Mose 18, 19. Drei Engel erscheinen dem Abraham und der dritte, einer davon ist Gott. Und er spricht mit Abraham über die Zukunft. Die anderen zwei gehen nach Sodom und Gomorra, zu Lot. Gott, Jesus, spricht hier mit Abraham und spricht mit ihm über das kommende Heil. Und dieser, der hier mit Abraham gesprochen hat, ist nun bei den Jüngern da, vor seinem Tod. Und das letzte Wort am Kreuz, das er gesagt hat, es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Und damit ist Jesus der einzige Weg zu Gott. Der einzige Weg zu Gott. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand Das schließt alle mit ein, alle Menschen. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Am 1. Timotheus 2, 4 bis 6 lesen wir, darum gibt es gibt einen Gott und einen Mittler zwischen Gott und dem Menschen, der Mensch Jesus Christus, der Sohn Gottes, der Mensch geworden ist. Es bringt wenig darüber zu streiten, ob jetzt Allah oder der Gott Israels, ob das der gleiche Gott ist. Also man kann gut darüber streiten, aber meistens bringt es nicht wenig, nicht viel. Wurde auch neulich angesprochen bei der Physiotherapie. Nein, das war beim Haare schneiden. Glauben Sie, dass Allah der gleiche Gott ist, der Bibel? Ich habe gesagt, darüber können wir streiten. Aber entscheidend ist, wie wir zu dem einzig wahren Gott kommen. Und da gibt es nur einen Weg, nämlich der Glaube an Jesus Christus. Und deswegen ist gut, wenn wir auf den Punkt kommen. Darum geht's. Wer ist Jesus Christus? Allah hat keinen Sohn. So steht es im Koran. Jesus ist der Sohn Gottes, der sich hingegeben hat. Also deswegen sollten wir auf den Punkt kommen, wenn wir mit den Leuten sprechen. Es geht darum, was Jesus sagt, glaubt an Gott, glaubt auch an mich. Und wenn ihr schon nicht glauben wollt, um meiner Worte willen, dann glaubt zumindest um meiner Werke willen. Jesus hat viele Wunderwerke getan, die ihn ausgezeichnet haben als den verheißenen kommenden Erlöser. Und seine Auferstehung ist natürlich schlussendlich die Bestätigung. Am Schluss von Johannes 20 lesen wir in den Versen 30 bis 31, Jesus hat sehr viele Zeichen getan. Diese Zeichen sind aufgeschrieben. Nicht alle wurden aufgeschrieben, aber Johannes hat einige, 7 davon aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Und dass ihr durch den Glauben an ihn ewiges Leben habt. Jesus sagt, ihr glaubt an Gott. Glaubt auch an mich. Oder wir können auch übersetzen, glaubt an Gott. Und zwar dann, wenn ihr auch an mich glaubt. Dann glaubt ihr richtig an Gott. Deswegen kann man das nicht voneinander trennen. Und wer an Gott, an Jesus glaubt, der hat ewiges Leben. Wir lesen das bereits in Johannes 1, 12. Wie viele ihn, Jesus, aber aufnahmen. Denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glaubten. Und damit ist der Glaube an Jesus Christus das Fundament unseres Lebens. Übrigens, das so schön im Hebräischen heißt, Glauben, verwandt mit dem Wort Amen, heißt sich festmachen. Man macht sich fest im Wort Gottes und Jesus Christus. Und so können wir tiefe Wurzeln schlagen. Und wenn wir dieses Fundament haben, und das ist das einzig wahre Fundament, ein anderes Fundament kann niemand legen, schreibt auch später Paulus, 1. Korinther 11, 3, 11. Ein anderes Fundament kann niemand legen, außer dem, das gelegt worden ist, nämlich Jesus Christus. Und das ist das einzige Fundament, unverzagt in die Zukunft zu schauen. Zweitens, unverzagt, weil Jesus wiederkommt. Vers 2, hier lesen wir, wenn es so nicht wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Jesus sagt, es muss so sein. Ich muss jetzt euch verlassen. Nicht nur, weil dann der andere Tröster, der andere Beistand, der Geist der Wahrheit, der Geist Gottes kommt, sondern weil Jesus auch gleichzeitig uns den Himmel vorbereiten will. Ja, wie muss man sich das denn vorstellen? Jesus war ja Baumeister, Schreiner, Architekt, wie auch immer. Also ideal, um den Himmel jetzt auszubauen. Ne? Wie viele Wohnungen braucht es denn? Ist immer noch dran? Nun, ich glaube nicht, dass wir es so verstehen müssen. Sei es im griechischen Monae, bleibe eigentlich wörtlich übersetzt, so mehr oder weniger. Also bleibe. Ein Bleibeort. Und wie Jesus das gemacht hat, das lesen wir besonders im Hebräerbrief. Hebräer 4, 14 bis 16. Jesus ist mit seinem eigenen Blut. Das heißt, mit dem Blut, das er am Kreuz von Golgatha vergossen hat, um uns mit Gott zu versöhnen, ist er in den Himmel eingegangen. Natürlich hier meine ich bildlich zu verstehen, er hat nicht das physische Blut genommen, das dort vergossen ist und es mitgenommen, aber aufgrund von seinem Opfertod am Kreuz ist Jesus in den Himmel eingegangen. Er, der nie gesündigt hat. Und deswegen lesen wir in Hebräer 7, Vers 26, denn einen solchen hohen Priester geziemte sich auch vor uns, heilig, sündlos, unbefleckt, abgesondert von den Sünden und höher als die Himmel geworden. Oder Hebräer 8, Vers 1 und 2, die Hauptsache dessen aber, was wir sagen, ist, wir haben einen solchen hohen Priester, der sich zur Rechten des Thrones der Majestät gesetzt hat als Diener des Heiligtums und des wahren Zeltes, das der Herr errichtet hat, nicht ein Mensch. Jesus hat uns den Himmel zubereitet durch sein Blut, durch seinen Einzug zur Rechten Gottes, wo er jetzt sitzt und uns vertritt als unser Anwalt. Das Wort, das Luther mit Tröster übersetzt, kann man auch wiedergeben als Anwalt. Und das gleiche Wort wird im 1. Johannes 2 verwendet für Jesus Christus. Er sitzt zur Rechten und ist unser Anwalt vor Gott. Und Jesus sagt, ich werde euch einen anderen Anwalt senden, den Geist der Wahrheit. Der Geist ist der Anwalt Jesu bei uns. Er vertritt Jesus bei uns, in unseren Herzen. Und deswegen sagt Jesus, ich muss zuerst zum Vater gehen und ich werde wiederkommen. Ich muss gehen, Johannes 7, Vers 37, vor allem 39, wen er dürstet, der komme zu mir. Und Vers 39, das sagte Jesus von dem Geist. Denn der Geist war noch nicht ausgegossen, denn Jesus war noch nicht verherrlicht. Jesus musste also zuerst verherrlicht werden und dann konnte der Geist Gottes ausgegossen werden. Und der Geist vertritt uns, bei uns Jesus. Und Jesus sagt, der Vater und ich, wir werden kommen und bei euch eine Wohnung nehmen. Das gleiche Wort. Eine Bleibe. Durch den Geist wohnt der dreieinige Gott in unseren Herzen, wenn Jesus denn von uns aufgenommen wurde, wenn wir Kinder Gottes geworden sind. Und das ist die Spannung, der wir lieben. Jesus kommt wieder, er ist noch nicht da, aber er hat uns den Geist gesandt. Und wir warten auf seine Wiederkunft. Das heißt, es gibt Naturkatastrophen, es gibt Ereignisse, Hungersnöte, Kriege und so weiter, die uns erschüttern, aber das alles hat nicht das letzte Wort. Jesus ist Sieger. Durch seinen Tod, durch seine Auferstehung und durch seine Wiederkunft erweist er sich als der Sieger. Und wir lesen Johannes 16, Vers 33. Auch wiederum in der Abschiedsrede, Johannes 16, Vers 33. Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, sagt die Lutherbibel, das Wort heißt wörtlich Bedrängnis. Ihr werdet bedrängt, auch als Gläubige. Aber seid guten Mutes, habt Courage. Denn ich habe die Welt überwunden, besiegt. Und deswegen können wir Sieger sein, weil Jesus Sieger ist. In Offenbarung 3, Vers 21 lesen wir, da sagt Jesus, der Überwinder, wer überwindet, dem werde ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Mit Jesus auf dem Thron sitzen. Ja, weil Jesus Überwinder ist und weil wir mit ihm Überwinder sein dürfen. Zum Dritten. Unverzagt, weil Jesus uns nicht allein lässt. Jesus sagt am Schluss, Vers 18, Johannes 14, Jesus sprach zu den Jüngern, er verhieß ihnen, sie nicht verwaist zurückzulassen. Er würde ihnen den Stellvertreter senden. Jesus weiß, dass die Jünger in der Welt Bedrängnisse haben werden. Er weiß, dass das Leben hier auf dieser Welt auch für Gläubige und vielleicht manchmal gerade für Gläubige nicht immer einfach ist. Das alles hat Jesus vorhergesehen. Und er sagt nach Johannes 14, 27, Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt ihn gibt, gebe ich euch den Frieden, nämlich euer Herz werde nicht bestürzt und seid nicht furchtsam. Euer Herz werde nicht bestürzt, Luther übersetzt, euer Herz erschrecke nicht. Und wenn Christen trotzdem bestürzt werden, oder ist das nicht möglich? Was geschieht? Nun, das Wort bestürzt werden heißt im Griechischen Tarasso. Und das gleiche Wort wird von der Woge des Meeres gebraucht. Die aufwallt, aufbraust, das Wasser, ist das gleiche Wort, das mächtige Meer. Und das gleiche Wort wird von Jesus Christus oder in Bezug auf Jesus Christus verwendet. Jesus war bestürzt. Das ist nicht ein Widerspruch. Jesus war bestürzt. Im Geist und der Seele. Das müssen wir sorgfältig hinschauen. Wir lesen das von Jesus, dass er sagt, Johannes 12, 27, jetzt ist meine Seele bestürzt. Und was soll ich noch sagen? Vater, rette mich aus dieser Stunde. Doch darum bin ich in diese Stunde gekommen. Meine Seele ist bestürzt, sagt Jesus vor seinem Tod, weil er wusste, das ist kein leichter Weg. Jesus wäre am liebsten auch geflohen. Selbst im Garten Gethsemane hat Jesus gebetet, Vater, ist es möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber, doch nicht, wie ich will, sondern wie du willst. Und wir lesen weiter von Jesus, dass er im Geist bestürzt war, nämlich in Johannes 13, Vers 21 nach der Fußwaschung. Jesus war im Geist bestürzt und sprach und bezeugte, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, einer von euch wird mich überliefern. Das hat Jesus nicht einfach so kalt hingenommen, dass einer seiner engsten Jünger ihn verraten hat. Und sagen, ja, Jesus wusste es ja schon immer. Und trotzdem, er hat Judas geliebt. Und dass dieser Judas ihn nun verraten wird, das hat Jesus im Geist bestürzt. Und auch im Psalm lesen wir Psalm 42, Vers 7 zum Beispiel, mein Gott, bestürzt ist meine Seele in mir. Nun, warum sagt denn Jesus, seid nicht bestürzt? Der Psalmist war bestürzt, Jesus selbst. Und wir sollen es nicht sein. Nun, wir können sagen, wir haben ja Jesus im Herzen, der auferstanden ist, der siegreich gen Himmel gefahren ist. Aber wir müssen genau hinschauen. Jesus sagt zweimal, seid nicht bestürzt in eurem Herzen. Jesus spricht hier nicht den Geist an, nicht die Seele. Was ist dann das Herz anders als Geist und Seele? Seele steht hier vor allem für die Gefühlswelt. Und Jesus weiß und hat selbst erlebt, dass es Ereignisse gibt in unserem Leben, die uns in der Gefühlswelt sehr erschüttern können. Sehr. Das gibt's. Aber Jesus sagt, seid nicht bestürzt in eurem Herzen. Was ist das Herz? Das Herz ist nach der Bibel der Kern der menschlichen Persönlichkeit. Der Sitz von unserem Denken, von unserem Fühlen, von unserem Wollen und von unserem Handeln. Und wir lesen zum Beispiel in Römer 10, Vers 9 bis 11, dass wir entweder im Herzen glauben oder nicht glauben. Das heißt, entweder der Glaube oder der Unglaube hat seinen Sitz in unserem Herzen. Und das, was Jesus hier anspricht, unser Herz, da, wo der Glaube seinen Sitz hat. Seid nicht bestürzt in eurem Herzen. Das ist die Grundhaltung, die wir nötig haben, damit Bestürzungen in der Seele oder im Geist uns nicht umwerfen. Wir werden es nicht verhindern, dass unsere Gefühlswelt manchmal ziemlich durcheinander gerät. Sie leidet mit der vergänglichen Schöpfung, auch unsere Gefühlswelt. Aber in unserem Herzen sollen wir nicht bestürzt werden, weil wir an Jesus glauben. Wir lesen im Psalm 46, 2 bis 6 einen Abschnitt. Und es ist gut, wenn wir gut darauf achten, was dort steht. Psalm 46 von 2 bis 6. Da bekennt der Psalmist, Gott ist uns Zuflucht und Stärke, als Beistand in Nöten reichlich zu finden. Darum fürchten wir uns nicht, wenn auch die Erde erbebte und die Berge mitten ins Meer wanken. Selbst dann fürchten wir uns nicht. Selbst dann, wenn die Berge mitten ins Meer wanken. Mögen seine Wasser tosen und schäumen, die Berge erbeben durch sein Aufbäumen des Stromes Bäche. Erfreuen die Stadt Gottes, das Heiligtum der Wohnungen des Höchsten, mitten in Gott ist in ihrer Mitte, sie wird nicht wanken, Gott wird ihr helfen früh am Morgen. Wo sucht der Psalmist Sicherheit? Wenn selbst die Berge erbeben und ins Meer fallen. Ich glaube, wir wären dann schon erschüttert. Bei Gott und seinem Tempel. Warum seinem Tempel? Weil Gott dort wohnt. Also der Tempel war natürlich keine Garantie dafür, dass Gott in Israel war, aber ein Bild dafür, dass Gott in ihrer Mitte sein wollte. Und Jesus wohnt jetzt in seiner Gemeinde. Wir sind sein Tempel als Gemeinde. Und deswegen ist wichtig, dass wir nicht nur den Glauben an Gott haben im Herzen und nicht bestürzt sind im Herzen, sondern dass wir auch ein geistliches Zuhause haben in der Gemeinde. Nicht, weil die Gemeinde uns an und für sich diese Gewissheit, diese Sicherheit geben kann, sondern weil es der Tempel Gottes ist durch seinen Geist. und der Leib Jesu Christi. Dann am Schluss noch ein Hinweis auf Römer 8, Vers 31 bis 39. Ich lese diesen Abschnitt jetzt nicht. Kann man vielleicht zu Hause nachlesen. Gott hat seinen Sohn nicht verschont, heißt es dort, seinen einzigen geliebten Sohn. Hat er nicht verschont. Wie wird er uns mit ihm nicht alles schenken? Nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes in Christus Jesus. Weder Tod noch Leben, weder Hohes noch Tiefes, gar nichts kann uns von dieser Liebe Gottes scheiden. Darum können wir in unserem Herzen unverzagt sein. Weil wir an Jesus glauben, weil Jesus wiederkommt als Sieger über das Böse, als Überwinder und weil wir im Herzen fest sind. Wohlbemerkt, wir haben gesehen, selbst Jesus war bestürzt, selbst Jesus war erschüttert, und zwar darüber, dass er diesen schweren Weg gehen sollte und dann zweitens, dass selbst einer der liebsten, geliebtesten seiner Jünger aus dem engen Jüngerkreis ihn verraten würde. Das ging nicht einfach so kalt an Jesus vorüber. Er war Mensch mit Gefühlen. Und er versteht uns, ganz sicher. Wenn wir manchmal Ängste haben, wenn wir manchmal erschüttert werden, aber sagt euer Herz, sei nicht bestürzt. Zweimal wird das wiederholt. Vers 1, Vers 27. Euer Herz sei nicht bestürzt, dort, wo der Glaube seinen Sitz hat. Und Gott möge schenken, dass dieser Glaube immer tiefere Wurzeln schlagen kann. Aber wir sollten auch das Unsere dazu tun, nämlich, dass wir Jesus folgen. Jesus hat hier auch gesagt, wer mich lieb hat, der wird meine Gebote halten. Ohne Gehorsam gibt es kein festes Fundament im Glauben. Ohne konsequenten Gehorsam gibt es kein festes Fundament im Glauben. Müssen wir auch wissen. Das ist alles Gnade, wenn wir gehorsam sein können. Aber sind gefragt, Jesus auch konsequent zu folgen. Wir beten. Herr Jesus Christus, du hast dein Leben hingegeben als der gute Hirte, damit wir ewiges Leben haben, damit wir sicher und fest sind in unserem Leben schon hier auf Erden, mitten in den Bedrängnissen, mitten in den Verfolgungen, mitten in den Verachtungen, dass wir wahre Freude haben, tiefen Frieden, den die Welt nicht erkennen kann, ja, wir selbst manchmal nicht begreifen können. So lesen wir es bei Paulus, der Friede, der jeden Verstand übersteigt, den schenkst du uns. Und schenk uns diesen Frieden immer wieder neu. Und auch diesen Glauben. Und auch den Glaubensgehorsam. Amen.